Die Nachrichten von SRF um 12 Uhr mit Livia Schmidt. Ein schweres Erdbeben hat Teile von Myanmar, Thailand und China erschüttert. Es hat schwere Schäden angerichtet und Todesopfer gefordert. Einzelheiten von Sandro Peter.
Das Beben hatte eine Stärke von 7,7, das sagen die Erdbebendienste aus den USA und Deutschland. Das Epizentrum lag in Myanmar. Aber auch im Großraum von Thailands Hauptstadt Bangkok war es fast gleich stark zu spüren. Dort leben mehr als 17 Millionen Menschen. Die Informationen über Schäden und Opfer sind unübersichtlich. In Bangkok ist zum Beispiel der Rohbau eines Hochhauses eingestürzt. Dabei sollen Bauarbeiter eingeschlossen worden sein. Die Behörden sagen, es habe in der Stadt mindestens 3 Todesopfer gegeben. Auch seien weitere Hochhäuser beschädigt. Auch aus Myanmar gibt es Meldungen über Todesopfer. Dort sollen Brücken und Gebäude eingestürzt sein, so auch ein Hotel, eine Moschee oder ein Kloster. Und auch aus China gibt es Meldungen über zerstörte Gebäude. Wie viele Opfer es insgesamt gegeben haben könnte und wie groß das Ausmaß der Schäden in der Region ist, ist aber unklar. Das eidgenössische Außendepartement schreibt, es habe derzeit keine Informationen über betroffene Schweizerinnen und Schweizer. Die Abklärungen vor Ort seien im Gang.
Anerkannte Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene Personen sollen verstärkt an Hochschulen studieren. Der Bund und die Universitäten haben dazu ein Pilotprogramm gestartet. Diese sei auch eine Maßnahme gegen den Fachkräftemangel, heißt es in einer Mitteilung. Unterstützt werden verschiedene Projekte an Hochschulen und Universitäten, die Interessierte mit Potenzial auf ein Hochschulstudium vorbereiten. Dazu gehören beispielsweise Intensivsprachkurse. Das Staatssekretariat für Migration unterstützt das Vorhaben bis 2028 mit 1,5 Millionen Franken. Eine Obergrenze für Löhne und Boni von Chefs des Schweizer Energiekonzerns Axpo. Die Aargauer Regierung unterstützt dieses Anliegen von verschiedenen Parteien aus dem Grossen Rat. Sie fordern einen Maximallohn von 1 Million Franken. Damit die Löhne begrenzt werden können, müsse sich der Kanton Aargau mit den anderen Aktionären absprechen, also etwa mit anderen Kantonen, die an der Axpo beteiligt sind, so die Regierung. Auch in anderen Kantonen gibt es solche Forderungen, etwa in Glarus, Thurgau und Zürich. Im letzten Jahr verdiente Axpo-Chef Christoph Brandt 1,8 Millionen Franken. Die Börsendaten von SIX, der Swiss Market Index, liegt im Moment bei 12.862 Punkten und ist damit im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Euro wird zu 95,09 gehandelt und der Dollar zu 88,30. Und das Wetter am Nachmittag ist es mit einigen Wolken recht sonnig bei 14 Grad im Norden. Morgen wird es im Norden meist grau und nass bei 10 Grad. Im Süden ist es zeitweise sonnig bei rund 19 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF, verantwortlich Fabian Wüttrich.
SRF 1, jetzt mit dem Regionaljournal.
To hurt you, please explain in the way I'm feeling for all the jealousy I caused you. Snake's the reason why I'm trying to hide. As for all the things you taught me, it sends my future into clearer dimensions.
1.
Mit dem Soundtrack zu eurer Mittagspause. Dani Vorler am Apparat. Ich wünsche euch einen guten.
We all want you and I. We don't even have to try. It's supposed to be this way. Like a sunshine and light in the middle of the night. Girl, you brighten up my day. We all want you and I. Like the color of the sky when the clouds are blown away. So much fun, you and I. We don't need a reason why, and together we will stay. Oh, it's magic when a chill is running down my spine. Here we are.
We are one.
Oh, yeah,
and
here we are.
We are one, you and I.
Here we are, and no one else can ever be. It's all they've ever seen. We are one, you and I, up until the day we die, and forever on it goes. So much fun, you and I, let your soul and spirit fly. Where we end up, no one knows. I know it's magic when a chill has run down my spine. Here we are.
È un profumo buono come quando il pane è pronto, ma tu aspetti ancora un po'. Con la voglia della nostra pelle nuova e la luce che cambiava, il buio che scendeva, era il nostro patto. Fammi vivere per sempre, non ti ucciderò. Ma per sempre è un concetto che sfugge, che passa dalla bocca e evapora. Te ne accorgi senza fare niente, ma se non è amore tu proteggilo lo stesso, non lasciarlo andare via. Ma proteggere è un verbo imperfetto, se non sai da che cosa, se non sai da chi. E ora dentro la testa il cemento di questo giorno uguale ad altri cento. E tu come musica dagli occhi mi credi. parole hai detto allora ciao. Allora ciao.
Marco Massini haben wir gehört. Allora, ciao. Wir gehen mit grossen Schritt Richtung Wochenende. Bei SRF 1 gibt's am Sonntagmorgen, wenn wir hier jetzt schnell vorausschauen, ja jeweils Talksendung persönlich, wo wir in zwei völlig unterschiedliche Lebensgeschichten eintauchen. Gastgeberin diesen Sonntagmorgen ist Michelle Schönbächler.
Filmreif sind die beiden Lebensgeschichten, die man im nächsten persönlichen Kino Roxy z Romanshorn kennenlernt. Susi Gubler war nämlich Primarlehrerin, sie hat in Israel Geissen gemolken, in Kalifornien als Langlauflehrerin gearbeitet. Sie hat im Thurgau Ski verkauft und eine Bäumnussschule bewirtschaftet. Heute arbeitet sie als Kinesiologin und vermittelt zwischen Kulturen und Welten. Grönland, Dänemark, Schweiz. Der Anders Stockholm ist an Dutzend verschiedenen Orten aufgewachsen. Mit gut 20 hat er als Pfarrer schon seine erste Gemeinde geleitet und Predigen gehalten. Seit 10 Jahren ist er Stadtpräsident von Frauenfeld, noch bis Ende Mai. Und dann wird er wieder Pfarrer. Susi Gubler und der Anders Stockholm sind bei mir, Michel Schönbächler, ihm persönlich. Den Sonntag am 10 Uhr live aus dem Kino Roxy zu Romanshorn. Am Mini geht die Türen auf. Ich freue mich, wenn Sie vorbeikommen oder reinhören auf SRF 1.
Und der Eintritt ist frei im Kino Roxy für die Sendung persönlich an diesem Sonntagmorgen.
You made
Dass es 80er-Jahr-Sound ist, das spürt man natürlich schon bei der Laura Branigan. Gloria, jetzt gerade geschaut, aus welchem Jahr aus der Titel stammt. Das ist 1982. Das ist ein paar Jahre, bevor dann nachher der grosse Hit rausgekommen ist von der Laura Branigan. Self-Control ist 1984 der Nummer 1 Hit gesehen. Aber jetzt gehen wir zu einem anderen Hit.
SRF Meteo. Präsentiert vom VZ Vermögenszentrum, dem Berater für Ihre Pensionierung und Ihre Geldanlagen. Vermögenszentrum.ch.
Felix Blumer in der Wetterredaktion. Da hat sich einiges verändert beim Wetter.
Es hat sich einiges verändert, vor allem mit dem Modell im Vergleich zu gestern. Darum kann man fast alles löschen, was wir eigentlich bis jetzt erzählt haben, weil einfach die Lage ganz anders ist. Ich erkläre es ganz rasch. Wir haben zwei Systeme, die eigentlich wetterbestimmend sind. Einerseits haben wir Höhenkaltluft zusammen mit einem Tief über den Adria und über den Westbalkan. Und andererseits haben wir eine zerfallende Kaltfront mit einem Drogas, auch Höhenkaltluft, die von Westen daherkommt. Bis jetzt ist es glasklar gewesen, da setzt sich die Höhenkaltluft aus Westen mit der Front durch und der Kaltlufttropfen, also die Höhenkaltluft über dem Balkan, die trifft uns eigentlich nicht. Nun sieht es aber wirklich so aus, dass halt das von Osten daherkommt und durch das findet das Wetter heute dann doch ein bisschen anders statt. Aber da kommen wir noch im Detail darauf zurück.
Jetzt habe ich gerade eine Frage, was heisst das konkret?
Also, konkret mal einerseits der Hochnebel. Der hat nichts mit beiden Systemen zu tun, sondern der ist einfach in sich selber viel sicherer, als ihn alle Modelle auch gesehen haben. Primär momentan noch so östlich von Aarau, wo er recht zäh ist. Er wird heute Nachmittag schon auch Lücken bekommen. Im Westen hat er zum Teil schon sich aufgelockert. Nur ist die Problematik, da ist viel feuchte Luft rum. Wenn die Sonne anscheint, dann gibt es dort relativ schnell Quellwolken. Darum dort auch nicht viel mehr als zeitweise sonnig. Und die Quellwolken werden dann am Nachmittag so gross, dass es dann daraus gegen den Abend auch lokal kann einen Schauer geben. Im Osten geht das alles ein bisschen verzögert, findet aber auch dort statt. Inneralpin. Wallis, bis jetzt plus minus wolkenlos, das bleibt auch noch ein Weile so. Nachher kommen sowohl von Osten wie auch von Westen Wolken und in der Nacht kann es auch ein bisschen Niederschlag geben. Alpen-Südseite, Tessin, wolkenlos bis jetzt. Jetzt kommen aber von Osten, halt eben von der hohen Kaltluft vom Westbalkan, kommen die ersten hohen Wolkenfelder rein. Der Nachmittag also zwar immer noch ziemlich sonnig, aber sicher nicht mehr wolkenlos. Und dann gegen den Abend tut es auch zu. Und im Engadin, dort haben wir eigentlich die dicksten Wolken. Es ist so zeitweise, wo die durchziehen, dann reisst es wieder auf. Und so richtig Buschlaf haben wir sogar bereits ein paar Schauer. Wahrscheinlich kommen aber die Tröpfe nicht bis zum Boden an. Generell tut es dann aber dort auch gegen den Abend zu und kann dann ein bisschen Niederschlag geben. Temperaturen, die haben wir allgemein im Flachland so 14 bis 16 Grad, im Wallis 17 Grad und im Tessin, da ist es am wärmsten mit 20 Grad. Und dann geht die Geschichte gerade so nahtlos über auf morgen. Die beiden Systeme verbinden sich dann, aber mit Vorteil ganz klar halt eben das System, das von Südosten daherkommt. Drum morgen dann auf der Alpen-Nordseite veränderlich bewölkt, meistens stark bewölkt und es gibt immer wieder mal Niederschlag. Am Vormittag verbreitet, am Nachmittag dann primär Richtung Bergen, Schwergewicht Berge von der Zentral- und Ostschweiz. Inneralpin, da gibt es eigentlich nicht so viel Niederschlag. Die Schneefallgrenze meistens so zwischen 1000 und 1400 Meter rein. Am Jura können sie sporadisch auch 100.000 Meter fallen, kommt dann aber auch noch darauf an, wie gut das Kaltluft von Westen tatsächlich reinkommt. Die Höchsttemperatur am morgen Nachmittag irgendwo so zwischen 9 und 12 Grad. Und auf der Alpen-Südseite, da haben wir Nordwind, der wird im Verlauf des Tages immer stärker. Zuerst mal stark bewölkt, aber es sind hohe Wolken, es ist gar nicht so unfreundlich. Und dann am Nachmittag lockert sich die Wolken zum Teil wieder ein bisschen auf. Mit einem recht kräftigen, stellenweise sogar stürmischen Nordwind gibt es einen kurzen sonnigen Abschnitt und Temperaturen bis 18 Grad.
Hey, das war jetzt aber üppig gewesen mit diesen vielen verschiedenen Regionen und Situationen. Geht es ein bisschen einfacher auf einen Sonntag, vielleicht sogar sonnig?
Ja, es gibt tatsächlich sonnige Phasen, aber einfacher wird es definitiv nicht. Zuerst haben wir am frühen Morgen noch die dicken Wolken so ein bisschen in den zentralen und östlichen Bergen an. Vielleicht noch ein bisschen Niederschlag daraus raus. Nachher kommt die Phase, wo es auftut, kann aber stellenweise auch noch Nebel- und Hochnebelfelder über dem Flachland haben. Ich denke aber speziell Richtung Westen zu eigentlich längere sonnige Phasen, Richtung Osten eher so ein bisschen kürzer sonnig. Und dann bereits ab Mittag kommt die nächste Warmfront daher. Die bringt dann das erste mal Wolken rein und dann in der Nacht zum Montag stellenweise auch ein bisschen Niederschlag, die Schneefallgrenze dann so bei etwa 1000 Meter. Die könnt am Montagmorgen dann noch ein bisschen tiefer absinken. Inneralpin, da ist es auch zwar das erste Mal noch bewölkt, dann aber setzt sich die Sonne durch und erst am Nachmittag ziehen dann dort hohe Wolkenfelder auf. Es ist trocken bei Temperaturen von 15 oder 16 Grad. Und auf der Alpen-Südseite weiterhin stürmische Nordföhn. Gerade der Vormittag, der ist ziemlich sonnig. Am Nachmittag kannst du dann auch wieder ein paar Schleierwolken dabei haben. Allzu krass stört das nicht. Es gibt 21 Grad, aber da muss ich dann auch noch sagen, ein bisschen vorsichtig sein, weil mit dem Föhnsturm, da fühlt sich dann das nicht wirklich mild an, nur wenn man wirklich im Windschatten ist. Der Mendig, da haben wir nochmal eine Störung, die speziell Zentral- und Ostschweiz trifft. Dort teilweise Niederschlag. Schneefallgrenze könnte vorübergehend sogar 100.000 Meter sinken. Auf den Nachmittag tut es dann von Westen und Nordwesten mehr und mehr auf. Temperaturen irgendwo so 10 bis 14 Grad und dazu haben wir eine starke Beise. Und im Süden weiterhin stürmische Nordföhn, ziemlich sonnig und 21 Grad.
Live aus der SRF-Wetterredaktion. Der Felix Blumer.
SRF Meteo. Präsentiert vom VZ Vermögenszentrum. Dem Berater für Ihre Pensionierung und Ihre Geldanlagen. Vermögenszentrum.ch.
Un bel dies, mien signor, Süd de Genevra. Con un schnader schnuzze con agliers. E ma dite sono in cerca de non sa c'è, e ci de quam s'avessi udar. Qui e veinam pro, me cameriere di spes bancine bonitea, ma qui e famince come net, di e danze schergelet. E chalet un bon cousin, gel no fece mai qua spai, tutti il diavolo es lascia far, ma bene mai, na bene mai. E bene mette rotti in là di ciava al limone. Bene mette rotti in là di ciava al limone. Bene agnirsi di dia da mettere in là di ciava al limone. Ce ne potesse forza, potesse qua e forza. Barba Vidal, spettan sul tren per il Raval, e sono i viti il ne domanda, si ti ingiovasci con tempo gas, e del matice il sai in cerca de non sa cerca, sai a stuftet mia nazi.
SRF Verkehrsinfo.
Entwarnung in der Zentralschweiz auf der A2 Richtung Luzern zwischen Rothenburg und Emmen-Nord besteht keine Gefahr mehr durch Pneuteile auf der Fahrbahn. Und Stau in der Region Zürich vor dem Gubristunnel Richtung St. Gallen ab dem Limmataler Kreuz sowie auf dem Westring ab Urdorf Nord. Auch eine unterwegs gute und sichere Fahrt.
12.30 Uhr Rendezvous. Die Mittagsinformation des Schweizer Radios. Südostasien sucht den Überblick nach dem schweren Erdbeben. Unsere Schaltung gleich nach Bangkok. Von Bundesrätin zu Bundesrat. Martin Pfister übernimmt das VBS von Viola Amherd.
Also ich freue mich sehr, meinem Nachfolger den Schlüssel zum Departement zu übergeben. Hier schon mal das richtige Werkzeug.
Die Schlüsselübergabe im Bundeshaus. Weil US-Präsident Trump nichts von den Vereinten Nationen hält, am UNO-Sitz in Genf fürchten viele um ihre Stelle. Und der Berner Künstler Jürg Halter eckt an in der Kulturszene.
Wenn ich eben linke Topomoral kritisiere, dann wird es natürlich nicht gern gehört, weil man hört ja nie gern sozusagen Kritik aus der eigenen Bubble aus.
Warum es für ihn mehr als nur Schwarz oder Weiß in der Politik gibt, erzählt er im Tagesgespräch um eins. Für die Sendung verantwortlich Radka Laubacher. Im Studio heute Mittag ist Daniel Hofer. Weitere Teile Südostasiens sind am Morgen von einem schweren Erdbeben erschüttert worden. Das Beben der Stärke 7,7 hat vor allem Myanmar und Thailand getroffen. Zu spüren war es aber auch in vielen umliegenden Ländern, von Indien über Bangladesch bis Vietnam und China. SRF Südostasien-Korrespondent Martin Aldrovandi arbeitet und lebt in der thailändischen Hauptstadt Bangkok. Er ist uns jetzt zugeschaltet. Ja, Martin Aldrovandi, wie haben Sie das Beben erlebt?
Jetzt erlebe ich es quasi das, was nachher passiert. Es wird gerade schweres Gefährt hier vorbeigefahren, um Verschüttete doch noch zu retten von einem Gebäude, von einem unfertigen Hochhaus sozusagen, das zusammengefallen ist. Und das wird jetzt hier auf die Baustelle gebracht. Überall Staub, Asche. Ja, das ist so mein der aktuelle Stand.
Was weiß man zur Stunde über Opferzahlen und Schäden in Thailand?
Einige Tote wurden bereits gemeldet, Vermisste, in dem Fall die Arbeiter, die hier noch verschüttet sind, also noch eingesperrt sind. Die Zahl 43 hat man mal gemeldet. Da muss man wirklich vorsichtig sein, wie viele Leute es wirklich sind. Das kann ja auch noch ansteigen. Ich habe mit jemandem gesprochen, einem Arbeiter, der gerettet wurde, beziehungsweise sich selbst noch gerettet hat, bevor das alles zusammenfiel. Der konnte sein Glück quasi im Unglück nicht fassen, hat er mir gesagt, und ist dann weitergegangen. Der wird jetzt betreut. Wie Sie vorhin schon gesagt haben, es ist alles sehr unübersichtlich. Jetzt hofft man, also der Fokus ist jetzt wirklich die Leute zu retten, die noch leben und die verschüttet sind.
Thailand ist ein Land mit vielen Medien, international vernetzt, entsprechend viele Bilder, Videos und Nachrichten stammen von dort. Das Epizentrum des Bebens liegt aber im Nachbarland Myanmar, in der Großstadt Mandalay. Martin Aldrovandi, was wissen Sie über die dortige Lage?
Dort ist die Situation natürlich viel, viel schlimmer. Man muss wissen, dass Myanmar jetzt seit gut 4 Jahren in einem Bürgerkrieg ist. In vielen Orten ist das Land fast im Chaos versunken. Dann haben sie die Militärjunta, die Medien, die Sachen berichten, wo man ja auch nicht weiß, was alles stimmt. Was man bis jetzt gehört hat, ist die Situation, auch die Opferzahlen und auch der Schaden in Myanmar viel, viel schlimmer als in Thailand.
SRF-Korrespondent Martin Aldrovandi direkt aus Bangkok. Vielen Dank für Ihre Einordnungen. Wir informieren Sie laufend über die Entwicklungen auf der SRF News App. Und natürlich in unseren Nachrichtensendungen. Auch in den Meldungen bleiben wir zunächst beim Thema. Nun hat sich das Schweizer Außendepartement dazu geäußert, Livia Schmid.
Das EDA habe derzeit keine Informationen über Schweizerinnen und Schweizer, die vom Erdbeben betroffen sind. Die Abklärungen vor Ort seien im Gang. In Thailand und in Myanmar sind insgesamt 470 Schweizer Reisende unterwegs, laut der Reise-App des Bundes, und insgesamt mehr als 13.400 Auslandschweizerinnen und Schweizer lebten in den beiden Ländern. Per Ende 2024 haben mehr Schweizerinnen und Schweizer im Ausland gelebt als noch im Jahr davor. Insgesamt zählte der Bund Ende letztes Jahr knapp 827.000 Auslandschweizerinnen und Schweizer. Das seien rund 13.000 mehr als noch Ende 2023. Damit sei der Anstieg etwas weniger hoch als noch im Jahr davor. Der Bund führt dies auf mehrere Faktoren zurück, etwa auf Schweizerinnen, die sich einbürgern ließen, umgezogen seien, oder auf die Differenz zwischen der Zahl von Geburten und Todesfällen. Die meisten Schweizerinnen und Schweizer im Ausland, nämlich über 500.000, lebten 2024 in Europa, vor allem in Frankreich, Deutschland und Italien. Anerkannte Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene Personen sollen verstärkt an Hochschulen studieren. Der Bund und die Universitäten haben dazu ein Pilotprogramm gestartet. Diese sei auch eine Maßnahme gegen den Fachkräftemangel, heißt es in einer Mitteilung. Unterstützt werden verschiedene Projekte an Hochschulen und Universitäten, die Interessierte mit Potenzial auf ein Hochschulstudium vorbereiten. Dazu gehören beispielsweise Intensivsprachkurse. Das Staatssekretariat für Migration unterstützt das Vorhaben bis 2028 mit 1,5 Millionen Franken. Eine Obergrenze für Löhne und Boni von Chefs des Schweizer Energiekonzerns Axpo. Die Aargauer Regierung unterstützt dieses Anliegen von verschiedenen Parteien aus dem Grossen Rat. Sie fordern einen Maximallohn von 1 Million Franken. Damit die Löhne begrenzt werden können, müsse sich der Kanton Aargau mit den anderen Aktionären absprechen, also etwa mit anderen Kantonen, die an der Axpo beteiligt sind, so die Regierung. Auch in anderen Kantonen gibt es solche Forderungen, etwa in Glarus, Thurgau und Zürich. Im letzten Jahr verdiente Axpo-Chef Christoph Brandt 1,8 Millionen Franken. Seit über 2 Jahren läuft im Kanton Basel-Stadt eine Cannabis-Studie. Knapp 300 Studienteilnehmerinnen und Teilnehmer können legal eine kontrollierte Menge von Cannabis-Produkten beziehen. Nun zieht das Basel-Städtische Gesundheitsdepartement eine positive Zwischenbilanz. Die legale Cannabisabgabe wirke sich positiv aus auf die psychische Gesundheit der Teilnehmenden. Depressive Symptome oder Angstsymptome der Teilnehmenden hätten abgenommen. Der Kanton hält aber fest, der Cannabiskonsum habe sich nicht verändert, weder die Häufigkeit noch die Menge. Die Basler Cannabis-Studie dauert noch bis Januar 2027. Das Wetter: am Nachmittag ist es mit einigen Wolken beidseits der Alpen recht sonnig. Morgen ist es stark bewölkt und es fällt immer wieder Regen oder oberhalb von rund 1200 Metern Schnee. Im Süden scheint zeitweise die Sonne. Die Temperaturen steigen heute auf 14, morgen auf 10 Grad. Im Süden gibt es morgen rund 19 Grad.
Verteidigungsministerin Viola Amherd scheint es eilig zu haben. Heute Vormittag bereits hat sie ihren Nachfolger Martin Pfister zur symbolischen Schlüsselübergabe eingeladen. Ein paar Tage vor seinem Amtsantritt nächsten Dienstag. Pfister hatte gerade einmal gut 2 Wochen Zeit, um sich aufs Bundesratsamt vorzubereiten. Gerade als Bundeshausneuling ist ein guter Einstieg entscheidend. Es lauern Stolpersteine. Bundeshauskorrespondent Dominik Meyer war für uns bei der Schlüsselübergabe dabei.
Viola Amherd ist irgendwie anzusehen, welche Last von ihren Schultern fällt als baldige Altbundesrätin.
Miteinander. Grüezi miteinander.
Martin Pfister hingegen wirkt noch etwas steif, doch das ändert sich rasch. Viola Amherd überrascht ihn mit einem Gabentisch, ein Geschenk aus jedem Bereich des VBS. Aus dem Bundesamt für Sport zum Beispiel der offizielle Ball der Frauenfußball-Europameisterschaft.
Du kannst vielleicht dann schon ein wenig selber auch trainieren damit.
Danke vielmals.
Von der Armee natürlich Militärschocki und Biskuit.
Mir schmecken die Militärbiskuits, ich hoffe dir auch. Für eine kleine Zwischenverpflegung ist das immer gut auf dem Bürotisch zu haben.
Ab Dienstag aber wird dem neuen Verteidigungsminister nichts mehr geschenkt. Das VBS steckt in der Krise und Bundesrat Pfister beginnt als Bundeshausneuling. Das Wichtigste zum Start sei Beziehungsarbeit, sagt der Politikwissenschaftler Claude Longchamp. Martin Pfister müsse im Parlament rasch einen Draht finden, auch zu denen, die ihn nicht gewählt hätten, zum Beispiel zur SVP also.
Wenn das nicht gelingt, dann ist eine fehlende politische Vorerfahrung gleich doppelt so schwierig, dann wird es auch kritisch werden.
Vielleicht noch kritischer ist die Beziehung zu den anderen Mitgliedern des Bundesrats. Und ja, vor allem zu einer Bundesrätin, Karin Keller-Sutter.
Sie ist die stärkste Person im Bundesrat und sie hat im Moment das wichtigste Dossier, nämlich die Finanzen. Ein Misstritt bei Frau Keller-Sutter würde sich fatal auswirken. Selbst Frau Amherd, die ja gleichen Tag wie Frau Keller-Sutter gewählt worden ist, die lange als eine Art Zwillinge behandelt worden sind, ist in diese Falle getreten.
Der neue Verteidigungsminister muss neue Chefs finden für Armee und Nachrichtendienst. Er muss anpacken bei den vielen Rüstungsprojekten, die in Schieflage sind. Viel Schonzeit gäbe es nicht, sagt Claude Longchamp, und genau das sei ein Risiko. Vor 9 Jahren hatte Guy Parmelin als frisch gewählter Verteidigungsminister die Beschaffung eines neuen Luftabwehrsystems auf Eis gelegt. Die parlamentarische Aufsicht kritisierte das später und sah einen Grund für den Fehlentscheid darin, dass Parmelin neu im Amt war. Bundesrat Pfister müsse sich hüten vor übereilten Entscheiden, sagt Politologe Claude Longchamp.
Kein Schnellschuss, gut begründete, konsolidierte Entscheidungen in seinem Departement fällen, so dass man sich nicht korrigieren muss, so dass man auch keinen Fehler macht und so dass auch die Glaubwürdigkeit bestehen bleibt. Bei einem Neuling ist das Image noch nicht gefertigt, also ist der erste oder sind die ersten Auftritte die entscheidenden.
Wichtig sind auch die engsten Mitarbeitenden. Mindestens für den Start übernimmt Pfister von Viola Amherd den bisherigen Generalsekretär, den persönlichen Mitarbeiter und den Kommunikationschef.
Er braucht ja eben auch noch die persönlichen Connections. Das hat ein National- oder ein Ständerat, der schon lange im Parlament gesessen ist, eindeutig einfacher. Also ist es gut, mit dem bisherigen Personal zu starten auf jeden Fall.
Beat Jans hatte letztes Jahr einen anderen Weg gewählt. Er hatte seine zwei engsten Mitarbeitenden aus Basel mitgebracht. Manche Beobachter sahen darin einen Grund für gewisse Startschwierigkeiten. Viola Amherd kannte keine Startprobleme. Die Affären kamen zum Ende ihrer Bundesratszeit. Wohl deshalb versichert sie zum Abschied:
Es gibt keine Leichen in den Schränken.
Es werden leere Schränke vorhanden sein, aber viel Know-how und viel Wohlwollen werden da sein und ich freue mich auf diese Aufgabe.
Altbundesrat Otto Stich selig soll einmal gesagt haben, die glücklichsten Tage eines Bundesrats seien die zwischen der Wahl und dem Amtsantritt. Martin Pfister also hat noch 3 volle Tage zum Glücklichsein.
Ich wünsche dir alles Gute.
Danke vielmals.
Merci.
Bundeshausredaktor Dominik Meyer. Man begegnet ihnen überall. Schuhe der Marke On. Viele tragen die Produkte der Schweizer Laufschuhfirma. Beim Sport, beim Wandern, im Alltag. In nur 15 Jahren hat sich On zu einer der wichtigsten Mitkonkurrentinnen in der Branche entwickelt. Doch es gibt auch Nebengeräusche, weil On ausschließlich in Asien produziert und trotzdem mit dem Schweizer Kreuz wirbt, drohen nun juristische Konsequenzen. Wirtschaftsredaktor Sven Zaug.
Das Wachstum der Laufschuhfirma On ist atemberaubend. Mit 2,3 Milliarden Franken Umsatz im vergangenen Jahr nimmt das noch relativ junge Zürcher Unternehmen einen Spitzenplatz in der Branche ein. Die Firma hat mit Tennislegende Roger Federer einer der begehrtesten Markenbotschafter als Investor ins Boot geholt. Mehr Schweiz ist kaum möglich, möchte man meinen. Unterdessen liegt der Fokus der Firma auf den USA, wo On an der Börse kotiert ist und fast 60% des Umsatzes erwirtschaftet. Und genau in diesem Wachstumsmarkt prangt auf dem von Federer entworfenen Schuh, der Roger, die Schweizer Flagge mit dem Zusatz Swiss Engineering. Ein Schuh, der allerdings in Asien genäht und geleimt wird, von A bis Z. David Stärkle, Direktor des Vereins Swissness Enforcement, sagt klar:
Konkret verlangen wir, dass On in der Verantwortung steht und für Schweizer Produkte ein Schweizer Kreuz verwendet oder eben nicht. Das heisst, für nicht-schweizerische Produkte muss das Schweizer Kreuz vom Schuh.
Das Schweizer Kreuz muss also weg vom Federer Schuh, so die Forderungen des Vereins, der das nationale Swissness-Gesetz weltweit durchsetzen soll. Und gestern an der Mitgliederversammlung in Bern klar Kante zeigte, On muss über die Bücher. Die Swissness-Regeln gelten seit 2017 und sollen die Marke Schweiz besser vor Trittbrettfahrern schützen. Die Regeln verlangen unter anderem, dass bei Industrieprodukten mindestens 60% der Herstellungskosten in der Schweiz anfallen. Das sei bei On nicht der Fall, sagt Stärkle.
Das Produkt wird nicht in der Schweiz hergestellt. Ich glaube, das ist nicht bestritten. Und entsprechend ist ein Schweizer Kreuz auf ein ausländisches Produkt angenäht. Und das würde die Swissness-Regelung in der Schweiz definitiv widersprechen.
Zwar beschäftigt On nach eigenen Angaben rund ein Drittel der 3000 Angestellten in der Schweiz, vor allem in Forschung, Entwicklung und Design. Fabriziert werden die Schuhe aber ausschließlich in Vietnam und Indonesien zu Tiefstpreisen, wie Recherchen des Konsumentenmagazins K-Tipp vergangenes Jahr enthüllten. Produktionskosten von knapp 20 Franken stehen Verkaufspreisen von über 200 Franken gegenüber. Kommt hinzu, besonders für Produkte mit Schweizer Herkunftsbezeichnung können Unternehmen deutlich mehr verlangen. Der Verband beziffert diese sogenannte Swissness-Prämie bei Schweizer Firmen auf jährlich über 7 Milliarden Franken. Eine Prämie, die es offensichtlich zu schützen gilt. Deshalb dürfe die Schweiz als Marke auf keinen Fall verwässert und die Konsumentinnen und Konsumenten nicht getäuscht werden, sagt Thomas Früh, Präsident des Schweizerischen Kosmetikverbands und Mitglied der Swissness-Vereinigung.
Natürlich ist es nicht schön, wenn man gegen eine Schweizer Firma vorgehen muss, aber es gibt halt leider Übeltäter im In- und Ausland und unsere Position und unsere Mission ist klar und die lässt auch keinen Handlungsspielraum.
Keinen Handlungsspielraum kann daher nur eines bedeuten, das Swissness-Gesetz juristisch durchzusetzen. Bereits vor geraumer Zeit ließ der Verein verlauten, man prüfe rechtliche Schritte gegen On. Ob sich diese nun konkretisiert haben, darüber hielt sich Vereinsdirektor Stärkle bedeckt. Man stehe in Kontakt mit der Laufschuhfirma. On teilt auf Anfrage schriftlich mit:
Als stolzes Schweizer Unternehmen respektieren wir das Engagement der Swissness Enforcement, sehen jedoch keine Grundlage für eine rechtliche Kritik an ON.
Ohnehin, der Rechtsweg ist kompliziert. Weil die Swissness-Regeln im Ausland nicht anwendbar sind, müsse der Verein in den USA unlauteren Wettbewerb, also eine unzulässige Täuschung über die Herkunft der Schuhe geltend machen. Ein schwieriges Unterfangen, sagen Rechtsexperten.
Rendezvous 13 vor 1. Beziehungsstatus kompliziert. Gelinde gesagt, kann so das Verhältnis zwischen US-Präsident Donald Trump und der UNO beschrieben werden. Und auf diese Beziehungskrise könnte sogar das Beziehungsaus folgen. Denn Trump und seine Getreuen wenden sich in der zweiten Amtszeit nicht nur punktuell von UNO-Organisationen und Abkommen ab. Sie nehmen die Vereinten Nationen als Ganzes in Visier. Ihre Vereinbarungen, ihre Ziele, ihre Werte. Washington will so gut wie nichts davon mehr unterstützen. Fredrik Steiger.
Donald Trump sagt es immer und immer wieder, die UNO werde nicht gut geführt, sie erfülle ihre Aufgabe nicht.
It's not being well run, to be honest, and they're not doing the job.
Den Posten des UNO-Botschafters, normalerweise eine Schlüsselfunktion in der US-Regierung, lässt er verwaist. Eigentlich sollte Elise Stefanik dieses Amt antreten, doch sie wird noch immer gebraucht als Abgeordnete im Repräsentantenhaus in Washington, wo die republikanische Mehrheit hauchdünn ist. Und jetzt bestimmt Trump, dass sie gar nicht UNO-Botschafterin wird. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres schaffte es während Trumps erster Amtszeit, zwar keine warme, jedoch eine funktionierende Beziehung zum US-Präsidenten aufzubauen. Diesmal gelingt ihm das nicht, gestehen hohe UNO-Funktionäre selber ein. Guterres versucht es nun mit einem neuen Reformplan, der offenkundig gedacht ist als Antwort auf die scharfe Kritik aus dem Weißen Haus.
I have informed the UN member states that I am officially launching what we call the UN 80 Initiative.
Dass er damit Trump und seine Getreuen besänftigen kann, glaubt Richard Gowen nicht. Er ist bei der Denkfabrik International Crisis Group zuständig für die UNO. Trump lehne fast alles ab, für das die Vereinten Nationen stünden.
It does feel as if Trump really dislikes a lot of what the UN represents.
Im Weißen Haus stoßen nicht nur die Klimapolitik, die Weltgesundheitsorganisation oder der UNO-Menschenrechtsrat auf scharfe Ablehnung. Vielmehr Grundprinzipien, welche die UNO überhaupt erst ausmachen. Die Unverletzbarkeit von Staatsgrenzen, die Unterstützung armer Länder in ihrer Entwicklung, die Gleichberechtigung der Geschlechter oder die humanitäre Hilfe. Ja, generell die multilaterale Zusammenarbeit. Das beweist ein Fragebogen, den Elon Musks Sparbehörde an das UNO-Personal versandte. Darin wird etwa gefragt, bestätigen Sie, dass Ihre Organisation keine Gelder aus China, Russland, Kuba oder dem Iran annimmt? Oder bestätigen Sie, dass Sie nicht mit kommunistischen, sozialistischen oder sonst anti-amerikanischen Einheiten kooperieren? Weil die Zusammenarbeit mit allen Ländern der Welt der Daseinszweck der UNO ist, müssten sich also UNO-Angestellte von den Zielen und dem Zweck der UNO abwenden, um den Trump-Leuten zu gefallen. Eine absurde Situation. Tatsächlich, so Richard Gowen, wisse die UNO-Führung momentan nicht, wie sie der Feindseligkeit der US-Regierung begegnen soll.
UN-Officials do not really have a plan about how to respond to this level of hostility from the US.
Im schlechtesten Fall sei denkbar, dass sich die USA weitgehend aus der Finanzierung zurückziehen. Das nächste Opfer könnten die Friedensoperationen sein, also die UNO-Blauhelme.
In a worst-case scenario, the US will pretty much stop all funding.
Die Anti-UNO-Haltung im Weißen Haus sei systematisch.
This is a much more systematically anti-UN US administration.
Spekuliert wird rund um den UNO-Hauptsitz in New York und in Genf, die USA könnten die Weltorganisation sogar ganz verlassen. Das hält Richard Gowen für unwahrscheinlich, wenn auch nur aus einem einzigen Grund.
Trump will stay inside for one reason. It has to stay inside the Security Council with its veto.
Mit seinem Veto könne Washington weiter Verbündete vor UNO-Resolutionen schützen, allen voran die israelische Regierung. Genauso konnte Trump neulich im Sicherheitsrat deutlich machen, dass er im Ukraine-Konflikt nun auf der Seite Moskaus steht. Verlässt Trump die UNO, verliert er solche Einflussmöglichkeiten. Falls die USA ihre UNO-Pflichtbeiträge verweigerten, verlören sie zwar ihr Stimmrecht in der UNO-Generalversammlung, jedoch nicht im mächtigeren Sicherheitsrat. So würden die Vereinigten Staaten auf einmal zu einem Land, das für die UNO nichts mehr leistet, jedoch von ihr profitiert.
Donald Trumps Sparmaßnahmen haben konkrete Auswirkungen auf das internationale Genf.
Dort bangen die rund 35.000 Angestellten bei der UNO und anderen internationalen Organisationen um ihre Stelle. Dies, weil Trump im Januar entschieden hat, die US-amerikanische Auslandshilfe auf rund einen Sechstel zusammenzustreichen. Einige UNO-Mitarbeitende haben ihren Job bereits verloren und damit auch das Recht, in der Schweiz zu bleiben. Westschweiz-Korrespondent Roman Fillinger.
Seit Ende Januar weiß Lian nicht mehr weiter. Seit 8 Jahren lebt die Chinesin, die in Wirklichkeit anders heißt, in Genf. Hier hat sie ihr Kind bekommen, hier hat sie für die UNO gearbeitet. Doch nach Donald Trumps Einzug ins Weiße Haus wurde rasch klar, Lians Vertrag wird nicht verlängert. Ende Januar kam der Arbeitsstopp, erzählt die Spezialistin für Frauenrechte an ihrem Küchentisch. Wie Tausende im internationalen Genf hatte Lian einen befristeten Vertrag an den nächsten gehängt. Mal 1 Monat, mal 6 Monate, jahrelang. Nun sind Beraterinnen wie sie die Ersten, die wegen der amerikanischen Budgetkürzungen ihren Job verlieren. Ohne Auffangnetz. Anders als festangestellte UNO-Diplomaten hat Lian in Genf zwar Steuern und Arbeitslosenversicherungsbeiträge bezahlt, Geld aus der Arbeitslosenkasse bekommt sie vor der Hand zumindest trotzdem nicht. Das sei bitter und mache sie wütend, sagt die zurückhaltende Frau. Aber sie habe wenig Zeit für solche Gefühle. Ihre Priorität sei jetzt, ihre Familie finanziell durchzubringen. Ihr Kind, sich selbst, ihre Eltern. Lian hat 2 Universitätsabschlüsse. An ihrem 3. Master arbeitet sie. Doch trotz guter Ausbildung, sie sieht keine Chancen, in Genf einen Job zu finden. Es seien schlicht zu viele Leute wie sie auf dem Markt. Und ohne Job muss Lian die Schweiz verlassen, eigentlich schon in diesen Tagen. Die Aufenthaltsbewilligung von temporär Angestellten, die für die UNO oder eine NGO arbeiten, ist in der Regel an den Arbeitsvertrag geknüpft. Läuft dieser aus, bleiben ihnen 2 Monate Zeit, um das Land zu verlassen. Zu wenig, wenn man eine Familie habe, sagt Lian. Aber die Behörden seien unnachgiebig.
Ja, Paul, wollen wir die Flexibilität.
Im Palais Wilson, dem Sitz der UNO in Genf, sitzt Laura Johnson in einem abgewetzten Büro. Sie ist Generalsekretärin der Gewerkschaft der UNO-Angestellten in Genf.
Tout le monde est inquiet. Tout le monde est aussi en attente.
Alle seien verunsichert und alle warteten darauf, wie drastisch die Kürzungen bei den US-Beiträgen an die Vereinten Nationen und ihre Projekte ausfallen werden.
Je pense que Genève internationale ne va pas disparaître.
Sie selber glaube, das internationale Genf werde nicht verschwinden, aber es werde sich stark verändern. Das sieht man in der Genfer Innenstadt bei der Kantonsregierung genauso. Das internationale Genf müsse sich neu erfinden, sagt Regierungspräsidentin Nathalie Fontanet.
La Genève internationale va devoir se réinventer.
Man müsse sich wohl auf einige zentrale Aufgaben konzentrieren und möglicherweise auch Kosten sparen.
Peut-être se regrouper aussi pour essayer d'avoir moins de frais.
Das wird Konsequenzen für Stadt und Kanton haben. Die UNO und die NGOs in ihrem Umfeld machen fast 1/10 der Wirtschaftsleistung der Stadt Genf aus. Der Kanton will dem internationalen Genf helfen, durch die schwierigen Zeiten zu kommen. Aber die fehlenden Dollars aus den USA könne man natürlich nicht ersetzen.
Alors, il y a une chose qui est très très claire, c'est qu'on ne peut pas pallier au manque de financement des États-Unis.
Für Lian, die ehemalige UNO-Angestellte, kommt die Hilfe des Kantons zu spät. Sie plant ihren Umzug nach Hongkong. Es sei ein bitterer Abschied. Auch weil die Budgetkürzungen jahrelange Arbeit zunichte machten.
C'est presque incroyable de voir dans ces juste 1, 2, 3 mois.
Es sei kaum zu glauben, dass das alles in 1, 2 Monaten in sich zusammenfalle. Frauen, Kinder, besonders verletzliche Menschen in Entwicklungsländern würden besonders unter den gestoppten Projekten leiden. Das sei schwer auszuhalten.
Der Intoleranz, dem Hass gegen Juden vorbeugen, daran arbeitet seit Jahren das Projekt Likrat. Dieses wurde vom Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund ins Leben gerufen. Den Alltag von Jüdinnen und Juden in der Schweiz aufzeigen, das ist das Ziel. Likrat ist hebräisch und bedeutet gegenüber oder aufeinander zu. Da steckt Begegnung drin. Schauplatz einer solchen Begegnung war kürzlich eine Klasse von Studentinnen und Studenten an der Pädagogischen Hochschule Bern. Inlandredaktor Matthias Baumann.
Zwei junge Männer setzen sich zu den rund 20 künftigen Lehrpersonen in einen Kreis. Ari Hecher und Samuel Gross von Likrat bringen jüdische Kultur, ihren Alltag, die Lebensweise in diese Runde. Die Studierenden sind neugierig, stellen Fragen. Darf an Schabbat der elektrische Schalter gedrückt werden? Was ist koscher, was nicht? Und in diesem Zusammenhang lernen die jungen Erwachsenen, dass Juden das Verspeisen von Raubtieren verboten ist. Der Kreis ist in heiterer Stimmung. Man ist interessiert am Gegenüber, nascht koschere Gummibärchen. Wichtige Zukunftsfragen junger Menschen kommen zur Sprache, die Partnerinnenwahl. Muss sie Jüdin sein?
Ja, also nach Möglichkeit. Natürlich ist es nicht immer so einfach, wenn man jetzt in einem Ort wohnt, wo es nicht so viele jüdische Leute hat, aber doch eigentlich ja.
Sagt Samuel Gross. Politische Fragen stellen sie nicht direkt. Der Nahostkonflikt kommt kaum zur Sprache, die Pro-Palästina-Proteste am Rande, kein Provozieren, wenig Herausforderndes. Es wirkt, als wolle niemand im Kreis dieser jungen Erwachsenen die zwei jüdischen Gäste in Bedrängnis bringen. Jan Müller, einer der Studierenden, sagt nach dieser Begegnung:
Ich hätte gern mehr solche Fragen, also heikle Fragen gestellt, aber andere waren andersweitig interessiert.
Waren interessiert am jüdischen Leben, an den beiden jungen Männern. Und das sei ja auch die Idee einer Likrat-Runde. Eigene Vorurteile legt auch niemand offen. Geredet wird aber über die Angst vor Hass und Feindseligkeit. Traust du dich, offen zu sagen, ich bin Jude?
Ich überlege schon zweimal. Ich treffe nicht jemanden und sage, hoi, ich bin Ari, ich bin jüdisch.
Sagt Ari Hechel. Heute müssen sich die Juden wieder verstecken. Er erzählt, dass seine Schwester an der Universität in Kanada ihren jüdischen Namen als Schweizer Geschlecht tarne. Eine Bekannte an der Uni Genf verberge die Halskette, die ihr jüdisch sein verraten würde. Genf war ein Ort von lautem Anti-Israelismus und schrillen Pro-Palästina-Manifestationen. Die Pädagogische Hochschule Bern war das nie. Und doch, der Konflikt in Gaza sei durchaus Thema an der Hochschule. Doch hier und heute wolle sie für sich Politik und Begegnung trennen, sagt Geraldine Kaufmann, eine Studentin.
Weil es ging um zwei Einzelpersonen, wie sie jüdisch leben. Und da war ich interessiert. Da war es auch sinnvoll, jetzt nicht unbedingt eine große politische Ebene mit einzubringen, einfach weil es ein anderer Rahmen und auch jetzt nicht im Vordergrund stand.
Zudem stehe Ari Hechels und Samuel Gross Besuch in einem größeren Kontext in der Ausbildung der jungen Lehrpersonen, sagt Nina Ehrlich, Institutsleiterin an der PH Bern.
Uns ist es sehr wichtig, dass wir den angehenden Lehrpersonen eine große Offenheit vermitteln und gleichzeitig aber auch eine Sensibilisierung gegenüber jeder Form von Hassrede, Diskriminierung oder Ausgrenzung.
Und dass die künftigen Lehrer und Lehrerinnen den Mut haben sollen, sich dagegen zu stellen.
Matthias Baumer, gleich eins und gleich im ersten und vierten. Der Berner Künstler Jürg Halter ist vieles. Spoken Word Artist, Musiker, Autor, bildender Künstler. Kunst sei für ihn existenziell. Eine Sprache zu finden, helfe ihm, die Welt auszuhalten. Halter ist zu Gast im Tagesgespräch, das an der Museumsnacht im Studio Bern aufgezeichnet wurde. Nach den Schlagzeilen des Mittags mit Livia Schmid.
Ein Erdbeben der Stärke 7,7 hat weite Teile Südostasiens erschüttert. Betroffen sind vor allem die Länder Myanmar und Thailand. Zu spüren war das Beben auch in umliegenden Ländern wie etwa Vietnam und China. In Myanmar gibt es Berichte von mehr als 20 Toten. Laut dem Schweizer Außendepartement gibt es derzeit keine Informationen über Schweizerinnen und Schweizer, die vom Erdbeben betroffen sind. Bundesrätin Viola Amherd hat heute symbolisch die Schlüssel ihres Departements an ihren Nachfolger Martin Pfister übergeben. Offiziell übernimmt Pfister kommenden Dienstag das eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport. Per Ende 2024 haben mehr Schweizerinnen und Schweizer im Ausland gelebt als noch im Jahr davor. Insgesamt zählte der Bund Ende letztes Jahr knapp 827.000 Auslandschweizerinnen und Schweizer. Das seien rund 13.000 mehr als noch Ende 2023. SRF-Verkehrsinfo von 13 Uhr in der Zentralschweiz und auf der A2 ist der Seelisbergtunnel in beiden Richtungen wegen eines Pannenfahrzeugs gesperrt. Auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden Stau und knapp 15 Minuten Wartezeit ab Wassen. In der Region Zürich Stau vor dem Gubristunnel Richtung St. Gallen ab dem Limmataler Kreuz und auf dem Westring ab Urdorf Nord.
Das Tagesgespräch.
Das ist das Tagesgespräch an der Museumsnacht zu Bern im vollen Saal vom Studio Bern. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
Das machen wir ja nicht immer, so eine Museumsnacht. Und wegen dem speziellen Anlass tun wir heute das zweite durch das Gespräch führen. Wir sind Simon Huliger und der David Karasek. Der Gast heute ist der Berner Künstler, der Jürg Halter. Willkommen im Tagesgespräch.
Merci.
Sie sind als Kutti MC bekannt worden. Sie sind Schriftsteller, Spoken Word Artist, bildnerischer Künstler und Gesellschaftskritiker. Von all diesen Sachen, was sind Sie am liebsten?
Ich bin, glaube ich, alles zugleich. Also, alles, was ich mache, verbindet das Medium Sprache. Und ich drücke mich auch in verschiedenen Formen aus, eben schriftlich, verbal.